Liebe Geschwister aus Möckmühl und ganz liebe Grüße aus Sinsheim. Der Rolf hat es ja schon angedeutet, mennonitischer Kanzeltausch. Wir hatten so die Idee, Möckmühl, Bammental, Stuttgart, Backnang, Thomashof, dass wir doch mal die Kanzeln oder die Rednerpulte tauschen könnten. Weil also meine Beobachtung war, dass wir, ja, obwohl wir ja geografisch als Gemeinden relativ eng beieinander sind, ja, uns doch wenig sehen oder treffen. Und dann dachte man, ach komm, vor Ort hat man so viel Austausch mit der ACK, aber mennonitisch läuft wenig. Warum nicht mal einen mennonitischen Kanzeltausch? Und deshalb ist heute groß das Stühlerücken oder Kanzeltauschen. Genau, wie der Rolf gesagt hat, ich bin Jürgen aus Sinsheim und wir sind schon etliche Jahre in Sinsheim, verheiratet, 4 Kinder. Und da sind wir gerade in der Phase, dass das Erste so aus dem Haus geht, Abitur. Und ja, so alle, die Kinder haben, wissen, so wenn die Ersten dann sich verabschieden, das ist dann auch nochmal ein Umbruch, wo die Familie nochmal ganz anders sich wieder neu finden muss. Da sind wir dabei und wir werden älter. Ich habe diese Woche meine erste Gleitsichtbrille auf der Nase. Es ist auch noch so ein bisschen gewohnheitsbedingt, irgendwie immer der Kopf richtig hinhalten, wo man auch fragt, ja, hey, auch wenn man sich noch jung fühlt, ich werde auch älter. Genau, als Gemeinde sind wir wahrscheinlich genauso wie ihr unterwegs, Corona geschädigt, hoffen, dass irgendwann mal wieder Normalität kommt. Aber ich denke, das ist ja, glaube ich, jeder leidet darunter und hofft, dass irgendwann mal wieder Gemeinde, Frühstück, Kaffee und Begegnungen möglich sind. Aber wir sind froh, dass es irgendwie, ja, dass wir gut miteinander unterwegs sind, auch wenn es manches Mal nicht leicht ist, auch so die unterschiedlichen Meinungen unter einen, ja, in einer Gemeinde auch auszuhalten. Genau, soweit von mir mal ganz kurz, nachher gerne noch mehr im Gespräch. Wir haben uns auf einen Text geeinigt, den wir heute Morgen predigen. Und ich möchte aber anfangen, wenn jetzt jeder hier in Sinsheim, Backnang, Stuttgart auf der Kanzel steht, jeder stellt sich vermutlich gerade vor. Und stell dir mal vor, wenn jetzt jeder Pastor, der heute Morgen predigt, jeder theologische Mitarbeiterin, würde von seinen Begabungen und Stärken und Talenten reden. Ich bin der Pastor aus so und so und ich kann das besonders gut und meine Gemeinde ist besonders groß und wir machen das so und so weiter. Wie würdest du das wahrnehmen? Vermutlich würdest du sagen, ja, hat er das nötig? Sag mal, der ist aber arrogant. Das gehört sich doch eigentlich nicht, dass man sich so vor einer Menschengruppe oder in der Gemeinde sich lobt und da die Vorzüge zur Sprache bringt. Und vermutlich würdest du oder würdet ihr in Möckmühl auch nicht machen in Gesprächsrunden oder in einem Vorstellungsgespräch. Man redet nicht darüber, was einen auszeichnet oder was einen eventuell auch hervorhebt. Und um diese Einstellung, um diese Prägung geht es scheinbar auch in dem Predigttext. Ich sage scheinbar, weil ich möchte mit euch nachher diesen Text ein bisschen genauer anschauen. Und das ist Jeremia 9, die Verse 22 bis 23. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. scheinbar sehr eindeutig, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher nicht seines Reichtums, und wir könnten das jetzt eigentlich noch fortführen, ein Musiker nicht seiner Musik, ein Handwerker nicht seines Handwerks und so weiter und so fort. Reichtum, Stärke, Weisheit, ich denke, da tun wir uns ein bisschen schwer. Das hat so ein bisschen ein Geschmäckle, würden wir sagen. Wenn ich jetzt fragen würde, wer will mehr Reichtum? Na, sagen, okay, also, ja, vielleicht, aber ich möchte es hier nicht öffentlich sagen. Oder wer möchte mehr Stärke, wer möchte mehr Weisheit? Ja, wir würden uns vermutlich schwer tun, zu sagen, ja, ich will mehr Weisheit, mehr Reichtum, mehr Stärke. Dabei werden diese drei Dinge, Dinge sehr positiv im Alten Testament dargestellt. Reichtum, denken wir an Abraham, wird oft mit Segen Gottes in Verbindung gebracht. Ja, Abraham wurde gesegnet und der Segen Gottes hat sich gezeigt in Reichtum, in Schafen, in Eseln. Stärke, Josua. Ja, sei mutig und stark, Stärke, oder Gideon. Und nicht zuletzt Weisheit, das Buch der Sprüche, wo gesagt wird, hey, suche Weisheit. Reichtum, starke Weisheit, also das sind eigentlich gute Dinge im Alten Testament. Und vielleicht würden wir sagen, ja, okay, gut, ist gut so, aber wie der Text auch sagt, man soll sich dessen nicht rühmen. Man kann das ja vielleicht gut finden, man kann es auch wollen und brauchen, aber wenn, dann heimlich, still und leise. Man spricht nicht darüber, wenn man es hat oder wenn man es will. Und es steht ja auch hier, man soll sich nicht rühmen. Das gehört sich nicht, das passt nicht. Und wenn wir so den Bibeltext verstehen, und man könnte ja auf den ersten Blick schon denken, ja, das steht doch da, Weisheit, Stärke, Ruhm und so weiter und so fort. Wenn man es hat, dann soll man sich nicht rühmen, aber vielleicht kann so ein so verstandener Bibeltext Menschen produzieren, die sich nicht wirklich an sich freuen können. An dem, was sie haben oder an dem, was sie sind. Man sagt, ja, ich darf mich ja eigentlich gar nicht wirklich freuen. Ich darf mich nicht rühmen. Ich darf mich nicht gut finden, weil man soll sich ja nicht rühmen. Und mal ehrlich, so selbstbewusst auftretende Menschen, die so hinstehen und sagen, jawohl, das bin ich, das kann ich, die sind doch uns schon eher etwas suspekt, wenn wir sagen, also, das ist aber ein komischer Mensch. Diejenigen, die demütig und bescheiden auftreten, die sind uns doch eher lieber. Man sagt, ja, das passt eher, aber so Menschen, die von sich reden, was sie alles können, naja, ich weiß nicht. Aber geht dieser Text überhaupt in diese Richtung? Auf den ersten Blick würden wir sagen, ja, eindeutig, steht da. Auf den zweiten Blick, und den wollen wir jetzt wagen, steht es wirklich da oder was will uns eigentlich Jeremia mit diesen Worten sagen? Und dazu ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einen ganz kurzen, aber wichtigen Blick so auf den Kontext tun. Was steht außenrum um diesen Bibeltext? Manchmal lassen wir ja diesen Kontext weg und sagen, das steht aber in der Bibel. Wenn wir näher hinschauen, entdecken wir, da steht vielleicht was ganz anderes. Ums Jahr 2600 vor Christus, das ist der Kontext, da wird diese Worte hineingesagt, da spricht Jeremia zu einem kleinen Land, Israel oder Juda, damals so Durchgangsland, zwischen zwei Großmächten, auf der einen Seite Babylon, auf der anderen Ägypten und Juda, Israel in der Mitte dazwischen. Und vielleicht ploppen da bei uns Parallelen auf zur heutigen Zeit. Und für Israel oder Juda war ständig die Frage, wem schließen wir uns an? Da gibt es ein Bündnis auf der linken Seite, auf der rechten Seite gibt es auch ein Bündnis. Welches Bündnis ist für uns das Beste? Ja, wer garantiert uns die beste Sicherheit? Wo sind die besten Armeen und mit wem gehen wir einen Pakt ein? Und auf jeden Fall versuchen die Machthaber damals eben durch kluge Diplomatie sich immer wieder eine der Mächte anzuschließen. Im Sinne von, ja, wir können das handeln, wir haben das im Griff. Wir können uns den Frieden bewahren, wenn wir mit der richtigen Macht paktieren. Wir müssen nur klug genug sein, diplomatisch geschickt, und dann können wir unsere nationale Sicherheit gewähren, wenn wir weise genug handeln. Vielleicht merken wir, dass sich dieser Vers plötzlich verändert, wenn wir diesen größeren Kontext im Blickfeld haben. Weisheit, starke Reichtum, vermutlich eher gemeint so im politischen Kontext. Und noch deutlicher wird es, glaube ich, wenn wir uns näher anschauen, was heißt denn eigentlich rühmen? Ja, wenn wir rühmen hören, denken wir, ja, rühmen heißt, wenn sich jemand lobt, wenn sich jemand an sich freut, wenn sich jemand sich seiner Stärke bewusst ist. Aber was heißt denn rühmen? Rühmen heißt eigentlich ein bisschen was anderes in diesem Kontext. Jemand hat so ein bisschen übersetzt, das heißt eher Halleluja sagen. Oder rühmen heißt eher jemand etwas anbeten. Oder von jemand oder von etwas alles erwarten. Und wenn wir rühmen so verstehen, dann könnten wir auch übersetzen, der Reiche, der erwarte und huldige nicht seines Reichtums. Oder der Weise, der tanze nicht um seine Weisheit herum, als ob das das goldene Kalb wäre. Oder der Starke, der bete nicht seine Stärke an. Im Sinne von, das ist das, was mir Sicherheit und Halt gibt. Reichtum, starke Weisheit, würden wir vielleicht heute so in Neudeutsch sagen, ja, das ist nice to have, schön zu haben, aber bete es nicht an. Und wenn wir so den Vers betrachten, ich glaube, dann merken wir, da steht eigentlich was ganz anderes, wie wir bisher dachten, ja, so auf den ersten Blick. Und man könnte also sozusagen sagen, das Erste, man darf sich loben. Oder man muss sich vielleicht sogar loben können. Man darf sich gut finden. Ich habe mal, oder in der Vorbereitung habe ich einen Satz gelesen, der mich sehr angesprochen hat. Da hat jemand gesagt, ein geglücktes Verhältnis zu mir selbst darf und muss zur Sprache kommen. Also ein geglücktes Verhältnis zu mir selbst darf zur Sprache kommen. Und ich vermute mal, dass wir uns da manchmal schwer tun, weil wir denken, man darf sich nicht gut finden, man darf sich nicht freuen an dem, was man hat, wie man ist. Ein geglücktes Verhältnis zu mir selbst darf und vielleicht muss auch zur Sprache kommen. Das muss nicht gleich heißen, der ist aber arrogant oder sie ist hochmütig. Das lerne ich zum Ersten von diesem Text. Und was der Jeremia will, das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Er meint also nicht, lobe dich nicht oder freue dich nicht, sondern er meint etwas anderes. Und da wollen wir uns jetzt hinwenden, das Zweite im Vers 23. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Man könnte auch übersetzen, um mal dieses Rühmen ein bisschen einzudeutschen, wer einen Halt sucht, Wer einen Anker sucht, wer sich an einem Punkt ausrichten will, um den sich sein Leben dreht, der tue das und finde es in Jahwe, dem Gott Israels, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und in diesem zweiten Vers, oder in diesem Vers 23, da wird da, wenn wir genau hinschauen, eine andere Trias der ersten entgegengesetzt. Im ersten Vers heißt es ja, jetzt muss ich gerade selber nochmal nachlesen, Weisheit, Stärke und Reichtum. Und in der zweiten Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Diese beiden werden jetzt quasi einander gegenübergestellt. Weisheit, Stärke, Reichtum, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Damit werden aber nicht die schlechteren Güter sozusagen gegen die besseren vertauscht, sondern so diese Entgegensetzung kennzeichnet den Unterschied zwischen Mensch und Gott. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit kennzeichnen Jahwe, den Gott Israels. Und das sind Eigenschaften Gottes, Formen seines Handelns in der irdischen Realität, sozusagen die Zuwendung in Aktion. Ich bin Jahwe, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit schafft oder durchsetzt auf Erden. Besonders missverständlich erscheint vielleicht der Begriff Barmherzigkeit. Da denken wir oft, Barmherzigkeit ist ja ganz klar, barmherziger Samariter, dem einen mal was Gutes tun. Oder wir denken vielleicht an den mildtätigen St. Martin, da man irgendwie den Mantel teilt mit irgendjemand. Aber Barmherzigkeit, das meint noch viel mehr. Barmherzigkeit ist Beziehung stiftende Zuwendung, die auch in schweren Konfliktfällen bleibt. Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft, die auch Zorn und Aggressivität aushält. Und selbst dort, wo ausdrückliche Ablehnung und Aufkündigung der Beziehung gelebt wird, auch dort ist diese Barmherzigkeit da, die immer noch Beziehung und Zuwendung will. Also Barmherzigkeit ist nicht nur etwas Zusätzliches oder etwas Einmaliges, ich bin mal mit dem barmherzig, sondern Barmherzigkeit ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, ein Handeln des Beziehung, das Leben überhaupt ermöglicht, das Zusammenleben ermöglicht. Und im Neuen Testament wird es so ausgedrückt, die Barmherzigkeit Gottes, dass Gott, in der Bergpredigt, da heißt es ja, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, über Amerikaner, über Russen, über autoritäre Machthaber und Diktatoren und über Chinesen, Taiwanesen, über allen, wo wir vielleicht sagen würden, da müssten wir doch mal irgendwie mal Sanktionen in Gang setzen. Aber die Barmherzigkeit Gottes ist immer da und schafft Freiraum, ermöglicht Zusammenleben. Nein, es ist aber auch kein Bild einer heilen Welt, die hier gezeichnet wird. Das war zu Jeremias Zeiten nicht der Fall. Ich habe darüber schon gesprochen. Immer diese Spannung, wem paktieren wir und dann doch letztlich im Exil zu landen. Und vielleicht fragen wir auch, wo ist diese Barmherzigkeit und Recht und Gerechtigkeit? Ja, es heißt ja in diesem Vers 23, ich bin der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Wo ist es? Wo können wir das sehen? Und vielleicht müssen wir sagen, ja, momentan in der Weltgeschichte sehen wir gerade wenig davon, vielleicht auch in unserem eigenen Leben. Wo ist Barmherzigkeit, wo ist Recht und Gerechtigkeit? Vielleicht sehen wir eher das Gegenteil. Wie und wo übt Gott das aus? Wie und wo setzt er das durch? Ich möchte dann nochmal auf die Bergpredigt verweisen, wo es heißt, ja, Gott hält seine Schöpfung aufrecht. Gegen alle menschliche Bosheit und Gleichgültigkeit, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Sonne geht auf über Gerechte und Ungerechte. Das ist Barmherzigkeit. Auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist, dann sagen wir, na gut, das ist doch klar, dass die Welt um uns funktioniert. Das Neue Testament sagt, das ist Barmherzigkeit Gottes. Und dann das Zweite, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit geschieht durch Menschen, die sich diesem Vater im Himmel anschließen. Es heißt ja oft, vielleicht manchmal so, wenn wir reden miteinander oder ich bin ja oft manchmal, oder wenn ich zu Hause bin und dann heißt es oft, ja, du bist wie dein Vater. Ja, du sprichst genauso oder dein Vater. Und so ist unser Auftrag im Neuen Testament auch explizit, sein wie der Vater. Wir sind Gottes Kinder und wir dürfen sein wie der Vater. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit zu leben, mitten im Leben. Und ich glaube, diese Menschen, die Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit leben oder es zumindest versuchen, dem nachzueifern, die sind heute mehr denn je systemrelevant. Ja, in der Corona-Pandemie hieß es ja oft so, oder die Frage, ja, sind Kirchen systemrelevant, sind die Kirchengemeinden wichtig? Man kann sich da unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich denke, Menschen, die Barmherzigkeit üben, die Recht und Gerechtigkeit leben, die sind systemrelevant. Die sind gebraucht in dieser Welt. In der Zeit, wo ja oft Beziehungen abgebrochen werden, weil man nicht einer Meinung ist, weil man unterschiedlich denkt in der Politik. Und wie leicht ist es da oft, wenn man sagt, ja, mit dem kann man nicht reden und mit der, da müssen wir die Beziehung kündigen, weil man kommt nicht auf einen grünen Zweig. Ich glaube, Menschen, die barmherzig sind, die sagen ja, trotz aller Aggressivität, trotz aller Fremdheit, die herrscht, ich schaffe dem anderen Lebensraum. Ja, nicht, weil es alles so toll ist, was der macht, aber ich bin Kind meines Vaters und ich möchte Barmherzigkeit leben, dass Leben möglich ist. Sind wir solche Menschen, die barmherzig, gerecht und recht üben? Ich glaube, das ist so die Frage, die uns der Jeremia mit auf den Weg gibt. Ja, natürlich Weisheit, Reichtum, Stärke, daran sollen wir uns freuen. Und davon dürfen wir auch reden und dankbar sein. Das ist das eine. Das zweite, was der Jeremia mit uns auf den Weg gibt, seid Menschen der Barmherzigkeit, des Rechts und der Gerechtigkeit. Jeremia war so ein Mensch, ebenso sein Schreiber Baruch. Und wer das Jeremia-Buch liest, der merkt, der hatte es nicht einfach. Ja, wer Gerechtigkeit übt, wer Barmherzigkeit übt, der hat es nicht leicht. Aber das sind die Menschen, die gesucht, gefragt sind zur Heilung der Welt. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Genau. Ja, danke, Vater, dass du uns reich beschenkt hast. dass du uns zu einmaligen Menschen gemacht hast, dass jeder von uns was kann, was hat, begabt ist. Und ja, wir wollen dich darüber preisen und uns nicht voreinander verstecken, sondern dich loben dafür. Und wir danken dir auch für den Auftrag, den du uns gibst, dass wir Menschen der Barmherzigkeit, des Rechts und der Gerechtigkeit sind, mitten in dieser Welt. Und ja, die Welt braucht es, Menschen, die so unterwegs sind. Und du weißt, dass es uns oft selber schwerfällt, barmherzig zu sein. Wie oft brechen wir selber Beziehungen ab und wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Stärke uns, gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir als deine Kinder in dieser Welt unterwegs sind. Als deine Kinder, die sich am Leben freuen, die sich an sich selber freuen und die auch den Blick für diese Welt haben. Dass dein Friede ja, sichtbar wird, dass dein Friede Raum gewinnt. Segne uns da dazu und stärke uns. Amen.